Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Was für ein wunderbares Lied, was für ein wunderbarer Ausspruch. Ihn zu sehen, wenn er kommt, ist mein Verlangen. Bis wir diesen Weg gegangen sind, ihn zu sehen, bis Jesus kommt. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, wie lange dieser Weg dauert. Ja, vielleicht sehen wir Jesus heute Nachmittag. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren oder noch länger. Und bis dahin liegt ein Weg vor uns, indem wir angehalten sind, unsere Prioritäten zu setzen. Und das soll auch das Thema des Wortes heute sein, was Gott zu uns redet. Prioritäten setzen. Oder vielmehr, die Überschrift kann lauten, falsche bzw. fremde Prioritäten. Ich freue mich, dass die Reihen ziemlich dicht sind, denn ich bin überzeugt, dass dieses Thema jeden anspricht. Egal, ob du noch ganz klein bist, egal, ob du der Auffassung bist, dass dein Leben sich dem Ende neigt, du entsprechend alt bist und Erfahrung hast, jeder von uns hat in seinem Leben mit Prioritäten zu tun. Selbst mein Sohn, der ist noch nicht mal 2 Jahre alt, selbst er beginnt zu lernen, was Prioritäten sind. Ja? Wir versuchen es zumindest. Dieses Wort Priorität wäre gut, wenn wir uns einmal kurz über den Wortstamm oder über diese Bedeutung ein paar Gedanken machen aus dem Lateinischen. Und ihr kennt sicherlich auch, in einem Kloster gibt es den Klostervorsteher, der wird oft Prior genannt. Ja, das ist der Erste, der dem Kloster oder der dieser Gemeinschaft vorsteht. Das ist der Vordere oder der dem Rang am höchsten steht. Priorität sagt also das aus oder beschreibt das, was dem Vorrang nach als Erstes steht, was Vorrang hat, was die stärkste Gewichtung hat und was an erster Position steht. Priorität hat viel zu tun mit der Einteilung unserer Ressourcen. Jeder von uns, wenn wir uns so mal als Mensch begutachten und anschauen, wenn wir mal sagen, wir haben bestimmte Ressourcen zur Verfügung in unserem Leben, mit dem Gott uns ausgestattet hat. Wir haben Zeit, wir haben Finanzen, wir haben Begabungen, wir haben Talente, wir haben Fähigkeiten. Wir haben Gedanken, auch Gedanken sind Ressourcen, die wir nutzen können. Wir haben Emotionen und Gefühle, wir haben Lebenskraft, wir haben Gesundheit, wir haben so viel mehr. Und jetzt stellt sich uns die Frage, und ich greife das gerne auf, wenn wir uns auf diesem Weg befinden, wenn wir ein Ziel haben, Jesus zu sehen und auf diesem Weg ein Leben zu leben, was Gott Ehre macht, dann lass uns doch gemeinsam überlegen, wie bündeln wir diese Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, und wie verwenden wir diese Ressourcen, in welcher Priorität wenden wir sie an. Wofür setze ich meine Zeit ein? Wofür gebe ich meine Finanzen, mein Geld? Wem stelle ich meine Begabungen zur Verfügung? Wofür setze ich meine Talente ein? Womit beschäftige ich mich gedanklich? Was darf mich emotional berühren? Was lasse ich an mich heran? Wofür gebe ich meine Gesundheit, meine Power, die mir zur Verfügung steht? Dieses Thema ist so groß, ich habe das in der Vorbereitung nochmal neu gemerkt, dass wir uns oder dass ich mich mit euch heute gerne auf 2 Punkte beschränken möchte, weil das sonst den Rahmen auch sprengen würde. Und ich möchte gerne mit euch 2 Aspekte des Themas Priorität begutachten oder anschauen. Das ist zum einen ein zeitlicher Aspekt und der 2. Aspekt, nennen wir ihn mal den Aspekt des Herzens. Ja? Schauen wir uns dann als 2. an. Lasst uns gemeinsam lesen einen Text aus dem Hohelied, ein Buch, was ich sehr selten lese, auch als verheirateter Mann. Das ist viel zu schade, aber ich möchte mit euch gerne diesen Vers lesen aus Hohelied 1, Vers 6. Da heißt es, die Schulamit sagt diesen Satz: Meine Muttersöhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Der Vers ist kurz, ich lese ihn noch einmal. Meine Muttersöhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Doch meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Auf den ersten Blick können wir uns fragen, was dieser Text mit dem Thema Priorität zu tun hat. Und ich bitte euch, mir das nachzusehen. Wir werden heute vielleicht unkonventionell in dem Sinne vorgehen, als dass wir die Homiletik und die ganze Auslegung dieses Textes einmal beiseite schieben. Und wir gehen gleich zum zweiten Schritt über und schauen uns die Anwendung an, ja? Was der Text aussagt, direkt zu dir und zu mir, wo du ihn anwenden kannst. Ich glaube, es gibt zwei ganz große Gefahren, die uns umgeben, wenn wir im Weinberg des Herrn arbeiten, wenn wir im Dienst stehen, wenn wir im Alltag sind, unsere Arbeit verrichten. Es gibt zwei große Gefahren. Das eine ist die Gefahr der Sünde, die uns auch gemäß Hebräer 12 ständig umgibt, ja, die uns von allen Seiten irgendwo auch belagert und uns begegnet jeden Tag. Und die zweite Gefahr wird in diesem Vers ausgedrückt. Die zweite Gefahr sind in der Tat falsche Prioritäten. Das heißt, Dinge, die an sich gut sind, wie auf der Arbeit zu erscheinen, dort sein Werk zu tun, den Beruf auszuüben, Hobbys auszuüben, in der Gemeinde sich zu betätigen, zu dienen, im Reich Gottes zu arbeiten. Dinge, die an sich gut sind, können sich an die erste Stelle des Lebens schieben und die Dinge vom ersten Platz verdrängen, die eigentlich da ihren angestammten Platz haben. Es kann passieren, dass jemand kommt und mich zum Hüter seines Weinbergs machen möchte und ich meinen eigenen Weinberg vernachlässige. Vielleicht ganz praktisch, da kommt, du bist ein Mitarbeiter in deinem Unternehmen, du bist gut angesehen und es kommt der Vorgesetzte oder der Chef auf dich zu und honoriert das und sagt, wir suchen in der und der Abteilung einen Abteilungsleiter, ja, es müssen irgendwie neue Büroklammern hergestellt werden und verantwortungsvoll, wir brauchen dich dafür. Du kriegst das entsprechende Gehalt mehr und du musst natürlich auch 5 Wochen pro Stunde mehr arbeiten, aber es ist lukrativ und es ist ein Karrierestein, der dich nach vorne bringt, willst du es nicht machen, ja. Vielleicht provokant, das so zu sagen, aber es gibt solche, vielleicht nicht mit Büroklammern, aber es gibt solche Fälle, wo wir auch sagen, gut, Vater, ich danke dir, ich habe die Möglichkeit, meine Familie noch besser zu ernähren, mein Verdienst wird sich verbessern, ich übernehme Verantwortung auch im Job, ich entwickle mich persönlich weiter. Und das ist nicht per se schlecht, versteht mich da nicht falsch. Aber es kann passieren, dass das genau in deiner persönlichen Lebenssituation so eine den Sachverhalt hervorruft, dass dann jemand dich vor seinen Weinberg zieht und du dadurch deinen eigenen Weinberg verlässt. Ich spreche immer noch sehr bildlich mit dem Weinberg, wir werden später noch darauf eingehen. Oder auch in der Gemeinde, ein Diener wird für einen bestimmten Bereich benötigt, du, der du bereits 4 Bereiche abdeckst, wirst angesprochen und sagst, ja, das schaffe ich auch noch, das mache ich, weil es ist Not am Mann. Und merkst, dass du ein zeitliches Problem bekommst. Dieser zeitliche Aspekt, unserer Prioritäten, der spiegelt sich nicht nur durch Beruf oder durch Arbeit in der Gemeinde wieder, der greift auch ganz konkret bei uns im Alltag. Durch die ganzen Medien, die uns auch im Alltag zur Verfügung stehen, sind wir ja sozusagen ständig irgendwie auch online beispielsweise. Und es nimmt uns ein und wir merken, meine Zeit ist, ob ich es möchte oder ob ich es nicht möchte, doch ziemlich fest verplant. Durch vorgesehene Dinge oder auch durch unvorhergesehene Dinge, ja. Und teilweise sind wir auch ein Stück weit selbst, wir sind dynamisch, wir entwickeln unsere Gesellschaft und wir sind auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich, wie unsere Zeit gestaltet wird in unserem Alltag, ja. Ich weiß, ich stoße auch Widerstand mit dieser Aussage, aber ich sehe es auch oft so, dass ich von der Seite beobachte und mich frage, ist es gut, wenn ich mal 300 WhatsApp-Nachrichten schreibe, um einen Sachverhalt zu klären? Ich könnte auch eine Minute telefonieren, ja. Das ist vielleicht nur so eine Beobachtung. Aber es nimmt uns ein, es nimmt uns zeitlich ein. Ich bin zum Beispiel nicht der schnellste Tipper, wenn ich so eine Nachricht tippe, ich brauche da schon ein bisschen. Wenn ich jetzt eine ganz schwierige Sache klären will, dann wäre ich schon eine Stunde beschäftigt, um das Ganze da zu erörtern und zu tippen. Ich könnte auch zum Hörer greifen und es wäre schnell erledigt. Das sind auch so ganz praktische Dinge. Das ist nichts, was große Wichtigkeit hat. Aber das sind auch Dinge, die uns zeitlich in Anspruch nehmen, die uns zeitlich binden. Oftmals fehlt uns schlicht die Zeit und wir vernachlässigen unseren eigenen Weinberg. Wir vernachlässigen, und jetzt möchte ich gerne auf diesen Weinberg näher eingehen, wir vernachlässigen unser privates, unsere verborgene Zeit mit dem Herrn, unsere stille Zeit, wir vernachlässigen unsere Zeit, unsere kostbare Zeit mit der Familie, vielleicht mit den Kindern, mit dem Ehepartner. Wir vernachlässigen vielleicht sogar, weil es nicht anders geht, teilweise unsere Gesundheit und merken erst viel zu spät Signale des Körpers. Ich opfere meine Zeit, aber ich bin nicht mehr in der Lage, sie, die Zeit, so einzuteilen, dass meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Mitmenschen nicht zu kurz kommen. In der engen Verbindung zu Gott, in dieser privaten, in dieser verborgenen, engen Gemeinschaft, in der stillen Zeit, da definiert sich unser Wohl, oder nicht? Es gibt dieses Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt wenige Lieder, die ich so gerne höre wie dieses Lied. Mir ist wohl in dem Herrn. Und dann denke ich auch oft an diese Zeiten, die ich habe. Und ich muss auch bei mir sagen, ich arbeite auch selbst an mir, dass ich diese Zeiten verlängere, vergrößere, sie mehr werden lasse in meinem Alltag. Aber dann sind diese Zeiten so kostbar, wo mir wirklich wohl werden kann, weil da ist dann nichts, was mich stört. Da ist auch keine andere Person dazwischen. Da ist Gott und ich bin da über der geöffneten Bibel und da bin nur ich und er. Da ist nichts sonst. Er kann reden, ich kann zuhören, ich kann beten, er hört zu, er hört mich. Und mir ist wohl in dem Herrn. Und dann in diesen Zeiten geht mir das so auf. Das sind die Zeiten, die uns prägen, die unser Wohlsein definieren. Wenn du auf Arbeit den größten Stress hast, den du dir vorstellen kannst, wie wertvoll kann es für dich sein, abends nach Hause zu kommen, die Füße aufs Sofa zu legen und zu sagen, jetzt schalte ich den Fernseher ein und erhole mich einfach von dem Stress. Ist das so? Nein, es ist nicht so, weil du berieselst dich einfach nur. Aber wie wertvoll kann es sein, wenn du dann in einer stillen Minute das Wort Gottes einmal, und sei es nur ein Vers, der zu dir spricht, einmal dir das zuführen kannst und sagen kann, okay, ich kann diesen Stress, ich kann diesen Ärger für kurze Zeit beiseite schieben, auf das mich konzentrieren, was Gott mir für den Moment zu sagen hat und daraus meine Kraft schöpfen und am nächsten Tag neu angreifen, die Probleme meistern. Ich soll vielleicht zuständig sein, nicht nur für mein eigenes Wohl, vielleicht soll ich zuständig sein für das Wohl einer ganzen Gruppe, in einem Hauskreis, in der Jugend oder vielleicht bin ich sogar zuständig für das Wohl als Hirte einer ganzen Gemeinde. Aber mein eigenes Wohl bewahre ich nicht. Mir fehlt schlicht die Zeit. Jemand setzt mich als Hüter seines Weinbergs ein und mein Weinberg kommt schlicht zu kurz. So, zum Ende dieses Aspektes möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Ihr braucht sie nicht zu beantworten, aber vielleicht persönlich für euch. Hast du jeden Tag deine Zeit der Stille? Ich rede hier über ganz, ich sag mal, fast banale Dinge für einen Christen. Ja? Über stille Zeit hört man in jeder zweiten Predigt. Ja? Aber das ist so essentiell. Hast du jeden Tag Zeit für dich, wo zwischen dir und Gott keine Person steht? Niemand anderes. Kein Smartphone, keine Online-Verbindung, kein Nachrichtenton, nichts. Stille in der Zeit, wo Gott die Möglichkeit hat, zu dir zu sprechen und wo du die Möglichkeit hast, zu Gott zu reden und ihn anzubeten. Gibt es das? Gibt es das überhaupt noch? In Zeiten totaler Vernetzung, jederzeit online. Die zweite Frage, hast du die tägliche Zeit, wenn du verheiratet bist, im Gebet mit deinem Ehepartner? Das ist vielleicht auch ein ganz Wunderpunkt bei vielen und auch bei mir. Aber ich muss mich diesem Problem stellen und frage auch euch, mich an erster Stelle und auch euch, die ihr verheiratet seid und die ihr nicht verheiratet seid, frage ich das ebenso. Habt ihr, vielleicht nicht täglich, aber vielleicht mal in der Woche oder in regelmäßigen Abständen, habt ihr Zeit mit eurem Ehepartner oder wenn ihr nicht verheiratet seid, mit Freunden, mit Jungs, mit Mädels, vielleicht in der Jugend, habt ihr Zeit im Gebet, regelmäßig, in irgendeinem irgendwie gearteten Abstand. Und wenn du verheiratet bist, täglich. Das ist die Zeit, die so wertvoll ist, in der auch die Kinder mal für 5 Minuten in ihrem Zimmer spielen können, alleine oder für 10 oder für eine halbe Stunde. Habt ihr diese Zeit? Und die dritte Frage, bist du in der Lage, das ist vielleicht auch so auf Dienstbereiche aber oder auf den Beruf bezogen, bist du in der Lage, auch mal Nein sagen zu können? Nein ist eigentlich das zeitsparendste Wort, was es gibt. Ja? Wenn du eine Anfrage hast für irgendeinen Dienst oder für irgendetwas und du merkst eigentlich, ich bin mit meinen Ressourcen, mit meinen Kapazitäten, mit den von Gott gegebenen Fähigkeiten ziemlich am Anschlag. Ich bin bis oben hin ausgelastet. Aber weil ich ein Mensch bin, der schlecht Nein sagen kann, nehme ich mir diese Aufgabe auch noch dazu und ich versuche sie mit bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Bist du in der Lage, das zu beurteilen und eventuell manchmal auch Nein sagen zu können und dann auch zu merken, es war jetzt gut, dass ich hier oder dort an der oder ein oder an der anderen Stelle mich selber zurückgenommen habe und auch gesagt habe, ich muss achten, dass ich mit meiner Zeit hinkomme, um überhaupt noch ein Wort mit meiner Familie wechseln zu können, um überhaupt noch auf das zu hören, was Gott mir an meinem Tag zu sagen hat. Versteht das nicht falsch? Es mag so wirken, als wenn wir so sehr auf unsere Zeit achten, dass wir unsere Dinge, die wir so am Tag haben, alle erfüllen können, dass wir sagen, wir kommen sogar weg von der Priorität, dass Gott, das, was der Herr uns auferlegt, dass das an erster Stelle gehört. Ja, das will ich damit nicht sagen. Gott, sein Werk, sein Wort, seine Gemeinde, das ist das, worauf wir unser Hauptaugenmerk legen. Aber die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, um diese Aufgabe zu erfüllen, die müssen wir uns einteilen. Und eine dieser Ressourcen ist unsere Zeit. Die ist so kostbar. Der zweite Aspekt, den ich gerne mit euch beleuchten will, ist so dieser Herzensaspekt. Lasst uns aufschlagen noch einen anderen Vers aus dem Alten Testament in Sprüche. Sprüche Kapitel 4, Verse 20 bis 23. Möchte ich gerne mit euch lesen. Da heißt es so: Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Das Herz, oftmals ist es ein Sinnbild für die Seele oder für den Charakter eines Menschen. Ja? Und um Gottes Wort auch im Herzen zu bewahren, um Gottes Wort Teil unseres Charakters werden zu lassen, ist es notwendig, dass wir unseren Charakter auch formen. Ich habe mal gelesen und ich bin immer noch dabei zu ergründen, wie viel ich dieser Aussage beimessen kann, dass man den Charakter eines Kindes nur bis zu einem gewissen Alter eigentlich als Eltern formen kann. Und wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist es eigentlich unmöglich, sozusagen im Kern, in den tiefsten Punkt des Kindes noch vorzudringen und da noch was zu bewirken, sozusagen. Ja. Wir sind zeitlich begrenzt, dass wir die Möglichkeit haben, unserem Kind etwas ins Herz zu legen und zu sagen, ich bin dabei, deinen Charakter mit zu formen, so wie ich es für gut erachte. Ich kann auch nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, wann man sozusagen dem Kind nicht mehr beikommen kann, wann man das Kind innerlich nicht mehr berühren kann. Aber sicherlich ist es so, dass wir unsere Kinder nicht erreichen können, bis sie 30 Jahre alt sind oder so. Ja? Wir können unserem Kind dann was beibringen, wenn es sich formen lässt. Und mit dem Charakter verhält es sich auch ein Stück weit so ähnlich. Nur oftmals ist es so, und wir kennen dieses Bild, was in der Bibel oft gebraucht wird, von dem Ton, dass Gott einen gehärteten, ein gefestigtes Tongefäß zerschlägt und daraus was Neues macht. Wenn wir das so auf den Menschen projizieren, jemand, der bereits in seinen Eigenschaften, in seinen Verhaltensweisen, in seinem Charakter vielleicht mit über 50 Jahren fest geworden ist und der dann sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich kann mich in dieser oder jener Sache gar nicht mehr ändern, weil es ist Teil meines Charakters. Das ist vielleicht eine Selbstlüge, die wir uns einreden. Gott zerschlägt manchmal an den Stellen, wo es besonders weh tut, und er formt dich. Er formt deinen Charakter. Ich möchte gerne mit euch ein Beispiel mir anschauen, mit euch gemeinsam. Es gibt die chinesische Mauer. Viele Jahrhunderte noch vor Christi Geburt haben die Chinesen begonnen, diese Mauer zu bauen. Wenn man die reinen Mauerstücke nimmt, die damals gebaut worden sind, und dann inklusive der Teile, die sozusagen aus der Natur auch als Mauer, also Bergketten und so etwas, die dann auch mit zur Mauer gerechnet wurden, wenn man alles zusammennimmt, dann hat diese Mauer mal eine Länge gehabt von über 21.000 Kilometer. Das ist unvorstellbar. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn man Deutschland von Nord nach Süd Luftlinie vermessen würde. Ich weiß es gar nicht genau. Wir kommen vielleicht auf 2000 oder so, vielleicht auch auf weniger. Wahrscheinlich weniger. Mit Sicherheit weniger. Ja, aber das ist eine unvorstellbare Länge. 21.000 Kilometer. Und selbst wenn man nur die Längen betrachtet, die Chinesen mit eigener Hand aus Stein gebaut haben, dann sind das immer noch mehrere tausend Kilometer. Ja. Die Hauptmauer allein war 2400 Kilometer lang, die man in Teilen heute noch in der Nähe von Peking so angucken kann, was noch davon übrig geblieben ist. über 16 Meter an manchen Stellen hoch und teilweise zwischen 5 und 8 Meter dick, eines der gewaltigsten Bauwerke, was von Menschenhand geschaffen worden ist. Umbauter Raum, wenn man den umbauten Raum sich anguckt, ist das größte Bauwerk auf der Welt, was von Menschenhand gemacht worden ist. Die Chinesen haben über 1000 Jahre an diesem Ding gebaut. Und trotzdem, wenn man sich davor stellt und sagt, wow, 16 Meter hoch, ich könnte nicht so weit laufen, um an das Ende der jeweiligen Mauer zu gelangen, ich könnte nicht eine Waffe herholen, um diese Dicke zu durchdringen. Dieses Land ist uneinnehmbar. Ja. Ich kann diese Mauer nicht überwinden. Und trotzdem hat es über die Jahrhunderte 3 nennenswerte große Invasionen gegeben von Völkern, unter anderem den Mongolen, die diese Mauer überwunden haben. 3-mal. Ich weiß nicht, immer einen regelmäßigen Abstand gab es auch diese Wachtürme und die hatten das System, dass man sich auch schnell vor dem Feind warnt, indem man ein Feuer anzündet und dann verbreitet sich das Feuer von Turm zu Turm und man hatte so schnell eine Alarmbereitschaft und man hat eigentlich ein großes Bollwerk gegen den Feind. Wie kann es sein, dass 3-mal in der Geschichte diese Mauer überwunden worden ist? Wie haben die Feinde das gemacht? Und ich will es euch sagen. Die Feinde haben an dem Punkt angesetzt, der bei diesem ganzen Bau am wenigsten berücksichtigt worden ist. Dieser Punkt war der Charakter der Torwachen. Man hat nicht eine Waffe rausgeholt, man hat die Torwachen einfach bestochen. Man hat die Torwachen bestochen und hat so einen Zugang durch die Tore gehabt in das Land hinein, mehrere Male. Bei der ganzen Energie, die in diesem Bau gesteckt worden ist, hat man eine Sache vergessen. Man hat den Charakter der Leute vergessen, die an den wichtigsten Punkten dieses Bollwerkes standen und die an den wichtigsten Punkten dieses ganzen Werkes Verantwortung zu tragen hatten. Den Charakter dieser Leute hat man schlichtweg vernachlässigt. Ihr Lieben, das darf uns im Gemeindebau nicht passieren. Deshalb betont die Schrift unter anderem den Charakter so sehr, so stark, auch den Charakter von Ältesten. Im Werk Gottes ist Charakter alles. Ich lese euch gerne ein Zitat vor, was Wilfried Plockmeier in seiner Predigt gebracht hat. Da sagt er, wenn im Reich Gottes Zeit verloren geht, ja, wenn uns Zeit verloren geht, dann geht nur etwas, ein Teil verloren. Wenn im Reich Gottes Geld verloren geht, dann geht auch nur etwas verloren. Wenn im Reich Gottes Kraft verloren geht, dann verlieren wir auch nur einen Teil. Aber wenn im Reich Gottes Charakter verloren geht, so sagt er, dann verlieren wir alles, dann geht alles verloren. Der Charakter ist unsere Seele. Unsere Seele wird gespeist aus dem Wort Gottes. Der Charakter bestimmt, was du tust, wenn du denkst, dass du ganz alleine bist. Wenn du denkst, dass niemand dich sehen kann. Wenn du denkst, dass du jetzt ganz für dich bist und du könntest Dinge tun, die dich nach außen hin nicht so gut aussehen lassen. Ja? Wenn jemand ganz alleine ist, dann ist er in der Regel so, wie er wirklich ist. Wenn er denkt, niemand sieht ihm zu. Und was du dann tust, das ist Teil dessen, was aus deinem Charakter herauskommt, was in deinem Inneren wohnt, was in deinem Herzen ist, wie du über die Jahre geformt bist, womit du lebst, ist auch die Frucht deiner Gedanken. Das sind alles Teile des Charakters. Das ist alles ein Aspekt deines Herzens, was du redest. Lass uns nochmal ein Augenmerk auf diesen Vers 23 aus Sprüche 4 legen. Da sagt der Schreiber, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Achte auf deinen Charakter. Schau auf deine Seele. Denn in ihm, in deinem Herzen, entspringt die Quelle des Lebens. An der Quelle bleiben, das muss für uns die oberste Priorität sein. Wenn jemand dich von deinem Weinberg wegzerren will, vor seinen Weinberg. Es gibt auch ein anderes schönes Bild für diesen Ausspruch. Wenn jemand dich vor einen fremden Karren spannen will, ja, dann ist das manchmal gar nicht so schlecht, denn es ist ein Akt der Liebe und der Hilfsbereitschaft, wenn du in der Lage und bereit bist, jemandem zu helfen. Aber wenn du von deiner Zeit und wenn du von deiner Herzenssituation nicht in der Lage bist, diese Aufgabe jetzt zu übernehmen, dann wirkt es so, als wenn du einfach von deinem Weinberg weggezogen wirst und dir werden fremde Aufgaben, dir werden falsche oder fremde Prioritäten auferlegt, die dir aber eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben gar nicht dran sind. Lass uns noch einen Text lesen aus 5. Mose, der auch so deutlich zu uns redet. 5. Mose, Kapitel 17, vielleicht können wir das auch an die Wand kriegen. Vers 14 bis 17 erstmal. 5. Mose 17, 14 bis 17, da heißt es, wenn du in das Land kommst, oder ich sage erstmal ein paar Worte, das ist ein Teil des Gesetzes, was Gott den Israeliten gegeben hat über den König Israels. Ja? Der König war der Leiter des Volkes. Und hier werden die grundlegendsten Prinzipien der Leiterschaft über das Volk Israel dargelegt, in aller Kürze. Jeder Mann, jeder Vater ist ein Leiter seiner Familie. Und ich spreche jetzt auch besonders zu den Männern. Vers 14. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich möchte einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Das ist jetzt der Vers, auf den ich das Augenmerk legen möchte. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen. Er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. Denn der Herr hat gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesen Weg zurückkehren. Und auch Vers 17. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Vielleicht denkt ihr, das ist ein zu plast oder ein, ja, eine nicht zeitgemäße Beschreibung. Ja, Pferde und Frauen und Silber und Gold. Ich habe noch nie ein Pferd besessen. Ich habe auch nur eine Frau. Und Silber und Gold hatte ich auch noch nie. Was ich an Silber habe, glaube ich, oder an Gold, das ist verschwindend gering. Ja. Aber das ist ein Bild dafür und das ist ein ernstes Wort zu der Zeit an die Führer Israels, um festzulegen, welchen Charakter, und das ist nur in diesen drei Punkten ausgedrückt, welchen Charakter jemand hat, der die Herrschaft, die Leiterschaft, das Anführen über ein ganzes Volk hat, welchen Charakter ihn ausmachen soll. Vers 16 heißt es, nicht viele Pferde, ja, Pferde waren zu der Zeit ein Ausdruck von Macht. Macht kann einen Menschen blind machen und taub für das Reden Gottes. Nicht viele Pferde, dann heißt es in Vers 17, viele Frauen, ja, wir sagen mal außereheliche Sexualität, nicht viele Frauen. Und der dritte Punkt, dieses Silber und Gold. Ja, Geld, materieller Erfolg spiegelt das wider. Habt ihr mal jemanden getroffen, der sagt, mir geht es finanziell sehr gut und ich lege mein Hauptaugenmerk darauf, dass es mir gut geht, dass es so bleibt. Ich lege mein Hauptaugenmerk darauf, dass ich so auch glücklich bin, dass ich mich mit den Menschen und vielleicht Frauen oder Männern umgebe, die zu mir passen. Das kann auch ständig mal wechseln. Und darüber hinaus bin ich natürlich bestrebt, dass ich auch finanziell nicht zu knapp dran bin. Ich habe so einen Menschen, glaube ich, bewusst noch nicht wahrgenommen, der das so von sich so sagt, ja, der das so offen preisgibt. Aber ich habe mal in einem Film, das war natürlich eine sehr überspitzte Darstellung, aber in einem Film eine Darstellung einer solchen Person gesehen. Und wisst ihr, wenn man so einer Person begegnet, dann merkt man, das sind alles Dinge, wonach dieser Mensch sich richtet, die total egozentrisch sind, die immer nur auf das eigene Wohl und auf die eigenen Bedürfnisse gerichtet sind. Dieser Person ist es in der Regel ziemlich egal, wie es um die Person um sie herum aussieht. Diese Dinge bringen Leute zu Fall. Sicherlich sind Finanzen wichtig. Aber wir erleben es oft, dass das überbewertet wird, überspitzt, überzeichnet wird und dann wird das Leben davon bestimmt. Ich möchte gerne auch noch zwei weitere Verse lesen, das ist dann Vers 18 und Vers 19 aus Mose 5. Wir haben jetzt drei Dinge gelesen, die der Führer Israels vermeiden soll. Jetzt möchte ich euch die eine Sache tun, wo Gott das Augenmerk drauf werft, dass er diese Sache unbedingt tun soll. Vers 18 und Vers 19. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie, diese Schriftrolle, soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren und sie zu tun. Drei Dinge soll der Führer Israels meiden, aber eine Sache soll er unbedingt tun. Er soll täglich auf die Stimme des Herrn hören. Alle Tage seines Lebens. Ich liebe diesen Ausdruck, ja, alle Tage meines Lebens. Wisst ihr, warum ich das so gerne mag? Ich habe keine Ahnung davon, wie viele Tage mein Leben noch umfasst. Ich weiß das nicht. Vielleicht bis heute Nachmittag oder bis morgen. Oder bis ich 80 Jahre alt bin. Aber alle Tage meines Lebens, unabhängig wie viele diese Tage sind, ist es wichtig, dass du dein Hauptaugenmerk auf das Wort Gottes legst. Dann wirst du ein erfülltes, ein segensreiches Leben haben. Dann versorgst du nämlich deinen eigenen Weinberg. Dann sorgst du dich um deine Seele, um das Wohl, um dein persönlich definiertes Wohl. Du hast Umgang in der Stille mit dem Wort Gottes. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ja. Ich bin auch vielleicht ein emotionaler Mensch. Oftmals fühle ich es so oder ich nehme es so wahr, als wenn ich mich in manchen Phasen meines Lebens auf einem dunklen Teilabschnitt befinde. Ja. Durch Dinge, die um einen herum passieren. Und man nimmt es so wahr, vielleicht am Tag kommt es mir so vor, Mensch, heute ist es so, auch vom Gemüt vielleicht her, es wirkt so düster. Ja. Und dann hilft mir dieser Satz, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Übrigens, wenn ich auch sage, das ist stille Zeit, ja, diese Zeit der Stille, dann meine ich nicht etwas Technisches. Dass wir uns hinsetzen und auch morgens am besten unter 10 Minuten abarbeiten mit der Uhr daneben und gucken, dass wir auch alles straff organisiert haben und dann lesen wir das Kapitel und dann lesen wir jenes. Sondern das ist eine dynamische Zeit, die sich entwickeln kann, die täglich auch anders aussehen kann. Eine Zeit über der geöffneten Bibel in der Anbetung vor dem Herrn, in der Fürbitte vor dem Thron der Gnade. Einen letzten Vers möchte ich mit euch noch lesen. Wir lesen heute viel aus Psalmen, Psalm 119, der Vers der Verlobten, das Kapitel der Verlobten sozusagen, ja, und in unserer Gemeinde. Ich finde das so einen guten Brauch, dass wir unseren Paaren, die den Weg der Ehe einschlagen, einen Vers aus dem Psalm 119 mitgeben. Jeder, beinahe, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ausschließlich jeder Vers dieses Psalms dreht sich um das Wort Gottes, um die Essenz, um die es geht. Und so diese beiden Verse, die ich mit euch lesen will, natürlich auch. Psalm 119, 147 und 148. Da heißt es, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen und habe um Hilfe gerufen. Auf deine Worte habe ich gehofft. Ja, ich bin der Morgendämmerung zuvor gekommen. Ich habe mich auf den Weg gemacht, Herr, mich mit deinem Wort zu beschäftigen, noch bevor es Tag wird. Nicht jeder von uns ist in der Lage, morgens die stille Zeit zu machen. Manche machen es abends, manche machen es irgendwann am Tage. Aber dieser Psalmist sagt, ich bin der Morgendämmerung zuvor gekommen. So sehr habe ich mich darauf gefreut und danach hat es mich so sehr gedürstet, das zu lesen und zu hören, was du für mich zu sagen hast. Um mich um mein Wohl zu kümmern. Und der Vers 148, da geht es dann um einen anderen zeitlichen Aspekt, da sagt es, meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um nachzudenken über dein Wort. Bevor es Abend wird, bevor die Nachtwachen ihr Werk verrichten, nehme ich mir nochmal die Zeit, Herr, um über dein Wort nachzudenken. Es ist eine lebendige, eine dynamische Zeit. Wisst ihr, es kommt nicht auf einen Schlag, dass Mitarbeiter im Weinberg des Herrn straucheln. Ja? Es ist nicht von jetzt auf gleich, dass eine Torwache an der chinesischen Mauer sagt, da kommt ein gegnerisches Heer und er sagt, Mensch, gut, wenn ich die Hand aufhalte, gibt es 5 Geldeinheiten, ich weiß gar nicht, was sie damals hatten, und dann lasse ich die durch. Ja? Ich habe eine Geschichte auch im Zuge der Vorbereitung gelesen von einem chinesischen Torwächter, der sich von den Mongolen bestechen ließ, und er hatte dann ein paar Sandalen gekriegt, ja, dafür, dass er das Tor an einer entlegenen Stelle der Mauer geöffnet hatte. Er öffnete die Tür, das Tor, und das Erste, was er sah, war ein Schwert, und das durchbohrte ihn, er war tot. Er hatte den Lohn direkt gehabt für seinen Ungehorsam, für seine Loyalität, die ihm abhanden gekommen ist. Das ist etwas, was vielleicht so direkte, so konkrete Folgen haben kann, wenn wir auf unser Wohl nicht achten, wenn wir unseren Charakter außer Acht lassen, wenn wir unsere Prioritäten nach links oder nach rechts verschieben. Hüte dein Herz und teil dir deine Zeit ein. Gott möchte keine getriebenen Diener, die innerlich leer sind, sondern er möchte, dass wir auf ihn hören und dass wir Kraft aus seinem Wort nehmen. Zum Schluss möchte ich euch gerne nochmal diesen Vers lesen, Hohelied 1, Vers 6. Meine Muttersöhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, dass wir im Weinberg des Herrn arbeiten dürfen. Aber lasst uns auf keinen Fall unser Innenleben vernachlässigen. Das ist so wichtig. Das ist immer noch dieses Bild der kleinsten Zelle in der Gesellschaft. Das ist die Familie, ja. Und dann geht es noch kleiner. Das sind die einzelnen Personen, die Teil dieser Familie sind. Und wenn in diesem Innersten dieser Personen alles stimmt, dann kann es auch in den Familien passen. Und wenn in den Familien ein gesunder Geist herrscht, dann kann es auch in der Gemeinde gut sein und segensreich. Und wenn es gesunde Gemeinden gibt, dann profitiert die Gesellschaft von diesen Gemeinden. Wo es unbemerkt dazu gekommen ist, dass du dein Innenleben vernachlässigst, da möchte ich dich ermutigen. Da möchte ich dir einfach Mut zusprechen und dir sagen, lass es nicht so, wie es ist. Ja? Schau nicht durch eine verschmutzte Windschutzscheibe, sondern bereinige das, dass du klar siehst und sag, ich möchte mein Inneres bereinigen, ich möchte gerne mit Gott zusammen gehen und möchte gerne mein Inneres auf mein Wohl achten. Ich möchte das Hauptaugenmerk auf das Wort Gottes legen, in der Gemeinschaft mit ihm. Ich würde vorschlagen, dass wir noch gemeinsam beten und ich bitte auch euch inständig auf euer eigenes Herz jetzt zu schauen und im Gebet auch selbst Gott zu sagen, wie es um euch steht. Ich meine, Gott weiß, wie es an jedem von euch geht. Aber sind wir in der Lage, uns selbst auch ehrlich zu beurteilen und zu sagen, Herr, es sieht für mich so aus, als wenn meine Prioritäten vielleicht zurzeit anders sind, als du es dir vorstellst. Ich möchte euch ermutigen und ich wünsche uns, dass wir den Segen der richtigen Prioritäten auch bei uns in der Gemeinde erleben. Ja, dass wir gegenseitig den Geist haben, nicht Angst haben, uns vor einen fremden Karren spannen zu lassen, sondern in erster Linie auf uns achten, auf das Wort Gottes achten, auf unsere Zeit. Und dann sind wir gestärkt, auch für den Dienst, auch für andere, ja, auch um die Leute um uns herum. Lass uns gemeinsam beten. Ich schließe es dann ab.